Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Gamechanger-Podcastes. Und der gewiefte Zuhörer hat natürlich erkannt, dass wir dieses Jahr ein paar Gäste mehr aus der IT-Bubble hatten. Wir haben sehr viel über Data gesprochen und werden noch ganz viel sprechen. Wir haben dieses Jahr unheimlich viele Leute aus der Security-Bubble in all ihren Facetten und machen da auch gerade sehr, sehr viel. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass wir darin auch ganz viele Dinge für unsere eigene Arbeit erkennen. Das Interessante an der Security-Branche ist ja nicht nur die Technologie, sondern am Ende des Tages immer der Mensch. Wir haben es an vielen Stellen gesagt, es steht und fällt mit dem Menschen. Du kannst so sicher sein und so viele Tools haben, wie du willst. Aber die Leute müssen es irgendwie umsetzen und am Ende des Tages auch anwenden. Und wenn man sich die Branche mal anguckt, dann ist das gar nicht so leicht als Außenstehender, ein Muster zu erkennen, aber es gibt große Security-Unternehmen, es gibt kleine Security-Unternehmen, es gibt Beratung, es gibt Standard, es gibt Unternehmen, die verkaufen dir immer ein Tool und dann hast du das Gefühl, dass du sicher bist. Und dann gibt es Unternehmen, die machen mit dir zusammen, bauen sie Sicherheit auf und auch aus. Und so einen Gast habe ich heute mir eingeladen. Selber hat er sein Handwerkszeug aus wissenschaftlichen Institutionen gelernt, schon in jungen Jahren als Systemadmin und ist dann zu einem sehr, sehr großen Konzern gegangen in der Microsoft-Bubble und hat sich dann gedacht, ich glaube, das können wir alles besser. Vielleicht nicht unbedingt besser oder anders, das kann er uns gleich erklären. Und warum Security auch sehr viel mit Community-Building zu tun hat und auch mein nächster Gast quasi ein richtig erfolgreicher und großer Community-Manager ist und wie man das überhaupt in der IT-Security machen kann, erzählt er mir ganz am Ende. Bis dahin ordentlich zuhören und aufpassen. Heute mein Gast Fabian Böhm, seines Zeichens Geschäftsführer von Thiele Consulting in Düsseldorf und auch in Stuttgart. Herzlich willkommen, Fabian.
Hi, Torger, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich habe gesagt, ihr seid an zwei Standorten, wobei ihr seid ja eigentlich Remote First oder Full Remote. Aber genau, also so eure Cluster in Düsseldorf und in Boogie, ne?
Ja, genau. Also ich selber sitze in Stuttgart, bin aber auch öfter mal in Düsseldorf, wo unser Hauptsitz ist. Unsere Mitarbeitenden sind aber in ganz Deutschland verteilt und so auch unsere Kunden. Also wir sind durchaus in ganz Europa eigentlich unterwegs und deswegen ja keine reine 100% Remote Company, weil wir auch gemerkt haben, persönlicher Austausch ist immer wieder wichtig. Wir treffen uns zum Beispiel mindestens einmal im Quartal für ja mehrere Tage an einem festen Standort, zuletzt in Erfurt. Und parallel dazu hat jederzeit die Möglichkeit, in Stuttgart oder in Düsseldorf in unsere Büros zu kommen.
Ja, ansonsten arbeiten Sie zu Hause. Einige von euch kenne ich ja. Finde ich auch ganz gut. Ihr seid bunt durchgemischt, können wir gleich nochmal drüber reden. Du warst mal bei Avanade aus dem Microsoft-Umfeld. Riesenladen. Davor warst du Systemadmin, IT-Consultant. Du kennst das, was du machst, hast du von der Pike auf gelernt. Das können wir, glaube ich, festhalten. Mich interessiert natürlich erstmal, warum geht man von so einem Riesenladen raus und sagt, ich gründe mein eigenes Unternehmen? Was ist das gewesen, wo du gesagt hast, so, jetzt will ich es selber machen?
Na, vielleicht vorweg noch, wie kommt man überhaupt zu so einem großen Laden? Weil eigentlich habe ich eine relativ klassische IT-Karriere hingelegt. Ich habe Anfang 2000 war ich mit der Schule fertig und wie immer fragt man sich dann, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und der IT-Markt kam da gerade so richtig in Schwung. Es gab Ausbildungsberufe, es gab Studiengänge etc. Und so habe ich dann eben auch im Forschungszentrum damals gestartet, erstmal als normaler Admin und dann nach so ein paar Jahren, ich sag mal, Betriebserfahrung und wirklich von der Pike auf das IT-Business zu lernen, hat mich einfach gereizt, auf die Beraterseite zu gehen. Und das habe ich mit der Avanade, also das ist eine Tochter von Microsoft und Accenture, eben sehr gut umsetzen können und habe dann 2008 dort ja angefangen, eine klassische Consulting-Karriere hingelegt, angefangen als technischer Mensch, der Kunden da beraten hat. Und dann über die Jahre bin ich immer mehr in die planerischen Komponenten mit einbezogen worden und immer mehr in die Strategiethemen. Und Security war immer ein Punkt, allen voran die Identity Security, die mich da umgetrieben hat. Und ja, 2017, beziehungsweise eigentlich ging es Ende 2016 mit den Überlegungen natürlich schon los, kamen dann der Alexander Schmidt und noch ein anderer Kollege, der Manuel, auf mich zu, ob wir nicht zu dritt eine eigene Beratungsfirma aufbauen wollen, eben auch mit dem Schwerpunkt Identity Protection im Microsoft-Umfeld. Und damals war das noch so, dass Security ein absolutes Nischenthema war. Also natürlich war es irgendwo bekannt, aber es gab nicht so wie heute fast schon einen gesättigten Markt, dass jeder irgendwie Security auf der Visitenkarte stehen hat, sondern damals war das wirklich ein Skill, der nicht sehr verbreitet war, vor allen Dingen mit unserem spitzen Portfolio, das wir anbieten, rund um Microsoft Security. Und das war so der Treiber dann, würde ich sagen, okay, das können wir selbst umsetzen, und natürlich dann auch der Wunsch, unternehmerisch tätig zu sein, der hat natürlich auch mitgespielt.
Ja, ich habe euch ja kennengelernt und ich finde, ihr habt eine sehr gute Aufteilung. Alexander Schmidt nenne ich ja hier bei uns immer den Tech-Nerd. Ich glaube, das ist unbestritten, dass er bei euch um die technologischen, also tiefen Technologie kümmert und auch das Wissen an die Mitarbeiter vermittelt. Du machst ja neben der Beratung, hast du ja den Fokus auf Sales und Marketing und Manuel Hoffmann mit Projektsteuerung und dem Backoffice. Also eine sehr, sehr gute Aufteilung aus Organisationssicht, was sich ja dann auch in dem Namen widerspiegelt. Ihr seid ja eine Organisation, die ja erstmal viele Freiheiten gibt. So habt ihr das ja aufgebaut. Aber wenn ich jetzt mal von dem weggehe, wie ihr gerade euch aufgestellt habt, hin zu dem, was ihr macht. Ich finde immer, die erste Frage, die ich in der Security stellen muss, ist, wie reagiere ich denn, wenn es mal brennt? Weil richtig sicher ist keiner. Und wer sich mit diesem Thema beschäftigt und auch, wir müssen gar nicht über NIS 2 oder sowas reden, sondern wirklich über den normalen Cyberangriff, wo mir ganz viele Geschäftsführer immer noch sagen, ja, wir sind ja gar nicht so interessant. Und auch wir, die ja mit sowas nichts zu tun haben, haben mittlerweile gelernt, doch, eigentlich ist jedes Unternehmen interessant, egal wie langweilig das Produkt ist und egal wie langweilig dann gearbeitet wird, weil das, was du an Daten hast, das, was du an Wissen hast, ist immer für irgendjemanden interessant, den du nicht kennst. Und ich habe dann immer so gesehen, dass die Leute paralysiert sind, geschockt sind, kommst morgens in dein Unternehmen und stellst fest, Beispiel, ein Cyberangriff. Irgendwelche Leute haben jetzt was Blödes gemacht, es geht nichts mehr, du musst entweder Geld bezahlen oder irgendwelche jungen Menschen haben dann einfach Blödsinn gemacht und haben den ganzen Laden lahmgelegt. Was ist zu tun, wenn es brennt, Fabian?
Genau, im Idealfall ist man vorbereitet und hat einen Notfallplan dafür. Die Realität ist da leider, dass die meisten eben nicht vorbereitet sind. Wir können nachher gerne auch nochmal das Thema beleuchten, warum es überhaupt zu solchen Angriffen kommt. Da gibt es ganz viele technische Schulden, nenne ich es immer ganz gerne, und Altlasten, die eben nicht beseitigt wurden. Aber wenn es wirklich passiert ist, dann, was heißt dieses Vorbereitetsein eigentlich? Also ich glaube, keiner heute ist mehr überrascht, dass Angriffe stattfinden. Unser Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gibt in den jährlichen bzw. monatlichen Lageberichten seit Jahren immer wieder die Meldung raus, insbesondere kritische Infrastruktur ist in Gefahr, aber auch das ganze Ransomware-Business ist eine Milliarden-Dollar-Industrie, wo viele Menschen auf dieser Erde richtig viel Geld damit verdienen. Und gleichzeitig verdienen natürlich auch Security-Hersteller, Security-Firmen gutes Geld damit. Und was ich nicht verstehen kann, ehrlicherweise, ist, und was auch die Frau Plattner vom BSI immer wieder sagt, Cybersecurity ist eigentlich Chefsache, und trotzdem, vermutlich weil es ein komplexes Thema ist und auch Geld kostet am Ende, hat es nicht den Fokus, den es eigentlich haben sollte. Deswegen trifft es ganz, ganz viele Firmen unvorbereitet, so einen Angriff, weil man, wie du es eben auch angesprochen hast, sagt, naja, ich bin ja gar kein attraktives Ziel, oder ja, was soll uns schon passieren? Wir haben ja hier Security Tool XY gekauft. Oder was auch ganz oft passiert, dass Dienstleister in die Pflicht genommen werden, so nach dem Motto, ja, ich habe ja hier meinen Managed Service Anbieter und im Zweifel verklage ich den halt. Haben wir bei der Südwestfalen IT gesehen, dass auch ein IT-Dienstleister da echt einen großen Schaden anrichten kann. Und im Zweifel ist dort eben auch kein Geld mehr zu holen. Und gemessen an der Gefahr, die von so einem Angriff ausgeht, muss ich eigentlich feststellen, ja, dass da echt Nachholbedarf ist und dass aber gleichzeitig seit Jahren alle Leute gebetsmühlenartig dasselbe wiederholen, aber es weniger in die Köpfe reingeht. Deswegen ist, glaube ich, im allerersten Schritt mal Awareness ganz wichtig, überhaupt ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. So, jetzt nach so einer zugegebenermaßen ein bisschen längere Einleitung, was macht man denn jetzt eigentlich, wenn es brennt? Letztendlich gibt es vom LKA, aber auch vom BSI viele neutrale Stellen, die einem da helfen. Also wenn man wirklich gänzlich unvorbereitet ist, dann ist das ja relativ schnell auch dann im Darknet verfügbar, wenn man betroffen ist. Und dann wird man erstmal ganz, ganz viele Werbeanrufe bekommen von irgendwelchen Firmen, die einem dann helfen können. Und ich glaube, da ist es ganz gut, eine neutrale Einschätzung zu bekommen. Deswegen, wie gesagt, kann ich empfehlen, die Angebote vom BSI oder vom LKA eben auch zu nutzen und sich beraten zu lassen. Und dann ist der erste Schritt meiner Meinung nach, sich einen Incident-Response-Partner auszusuchen. Oder im Idealfall hat man vorher da schon eine Partnerschaft angestrebt. Da gibt es Vorverträge, die teilweise kostenpflichtig, teilweise umsonst sind, dass man dann im Falle eines Falles auch wirklich jemanden anrufen kann. Und das ist die Aufgabe wie von so einer Feuerwehr, Incident Response. Die kommen dann ins Unternehmen, die setzen sich im Zweifel auch sonntagmorgens um 4 Uhr in den Flieger und fliegen irgendwo hin und helfen dann. Und die können eigentlich erstmal alles steuern, bis der Angriff eingedämmt ist, vielleicht wirklich Lösegeldverhandlungen gestartet sind etc., irgendwelche Datenschutzmeldungen gemacht wurden, die wichtig sind. Und wenn dann der Angriff erstmal eingedämmt ist, dann ist man auch hier wieder im Idealfall vorbereitet und hat einen Disaster Recovery Restore Plan, je nachdem wie viel betroffen ist, und muss dann entweder einzelne Systeme oder gegebenenfalls auch größere Teile der Infrastruktur neu aufbauen, bis die dann eben sukzessive wieder in Betrieb genommen werden können. Und das ist dann so der Übergang, wo es sich vom Incident Response eher in zum Beispiel Firmen wie bei uns verlagert, die dann eben auf den Wiederaufbau und auf, ich sag mal, mehr Umsetzung, mehr Hands-on spezialisiert sind und weniger auf diesen Feuerwehreinsatz. Aber das sind so die ersten Schritte aus meiner Sicht.
Ich habe ja immer den Gedanken, bei Incident Response Aufträgen, da kommt das SWAT-Team oder die Sondereinheit die legen ja dann los. Vorher, ne, wie du sagst, man verlässt sich auf viele andere, unter anderem die Cybersecurity-Versicherung, die ja, ich glaube, kläglich versagt hat in den letzten Jahren, weil einfach Menschen das unterschätzt haben, welche Auflagen sie da erfüllen müssen. Und mir hat ein Versicherungsvorstand vor ein paar Monaten noch gesagt, sagte Teuger, wenn die Unternehmen alle unsere Auflagen erfüllen würden, dann bräuchten sie auch keine Versicherung, weil dann wären sie sicher. Ja. Aber wir müssen ja auch zusehen, dass wir Geld verdienen und keines verlieren. Aber wie stelle ich mir das so vor, wenn ich jetzt jemanden anrufe, ihr habt ja da auch eine Partnerschaft mit Incident Response Unternehmen, die kommen dann und dann legen die los. Was passiert denn da? Also wenn ich angegriffen bin und mein Unternehmen ist gerade im Schirm, was passiert da? Die loggen sich da ein, die gehen in mein System und machen dann digitalen Krieg mit Angreifern, drängen die raus? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, genau. Also da sind wir natürlich bei so einer Lieblings-IT-Antwort, it depends. Ne? Kommt natürlich immer auf den Fall drauf an, logischerweise. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob eine Vollverschlüsselung vorliegt und wirklich, das ganze Unternehmen schon lahmlegt oder dass der Angriff, und das ist oftmals möglich, wird nur ganz oft eben übersehen, vielleicht ist der Angriff auch erst in den Anfangsstadien und kann noch frühzeitig eingedämmt werden.
Die bösen Leute sind jetzt noch nicht so weit durchgedrungen.
Genau, es gibt verschiedene Forensikberichte, ne? Das ist ja dann die nächste Disziplin, über die wir vielleicht gleich noch sprechen können, die sich wirklich ausschließlich darum kümmern, wie ein Forensiker aus dem Tatort letztendlich, der guckt, wie ist ein Mord passiert, gibt es auch Forensiker in der die eben versuchen zu rekonstruieren anhand von Daten, wie ist dieser Angriff eigentlich passiert, wie sind die Angreifer reingekommen. Und was da immer wieder zu sehen ist, dass es oft Wochen oder Monate dauert von dem ersten Initial Foothold, nennt man das, also einen ersten Ansatzpunkt in ein Unternehmen einzudringen, bis hin zu, dass dann eine Verschlüsselungsattacke oder was auch immer losgetreten wird. Und da gibt es eben immer wieder x Punkte, wo man den Angriff eigentlich frühzeitig eindämmen kann. Wenn es jetzt wirklich so weit ist, dass nur ein Teilbereich betroffen ist, dann würde der Incident-Response-Mensch eben versuchen, die betroffenen Bereiche zu isolieren, von den anderen abzukapseln. Und dann, bevor man jetzt irgendwie die Systeme neu aufsetzt, platt macht, Backups wiederherstellt, dann tatsächlich erstmal analysiert, okay, was ist das für eine Malware, was hängt da vielleicht für eine Ransomware-Gang hinten dran, weil man da in der Industrie schon auch ganz gut ableiten kann, wie gehen die normalerweise vor, welche Schwachstellen nutzen die aus, etc. Und dann wird dieser Bereich eben bereinigt, neu aufgebaut und wieder in die Infrastruktur zurück überführt. Und dann hat man im Idealfall auch eine Situation erreicht, wo der Schaden wirklich begrenzt ist. Das andere Beispiel, wo es dann im schlimmsten Fall auch wirklich geschäftskritisch und geschäftsgefährdend werden kann, ist natürlich, nehmen wir so ein Beispiel, Industriebetrieb und die Produktion steht für mehrere Wochen still, weil alles verschlüsselt ist. Da brauchst du nicht mehr viel Forensik machen, sondern da musst du auf der einen Seite schauen, okay, wie geht man mit der Lösegeldverhandlung vor? Die offizielle Empfehlung ist natürlich immer nicht zu bezahlen, weil...
Geht es immer um Geld? Also geht es am Ende wirklich immer um Lösegeld, dass das dann einfach Leute... Weil wenn es das wäre, um da mal reinzuwätschen, dann stelle ich mir das ja so vor, dass einfach böse Leute einfach probieren, bei dir irgendwas zu finden. Also du bist gar kein gezielter Angriff gewesen, sondern einfach man hat es probiert. Man hat gesehen, es funktioniert, also setzen wir uns da rein und dann gucken wir mal, ob wir da 2,50 Euro kassieren können.
Also ich glaube, ein Großteil der Industrie zielt nach wie vor auf Ransomware. Das kommt auch in den BSI-Statistiken immer wieder raus und da geht es um Lösegelderpressung. Da geht es wirklich darum und deswegen sind auch insbesondere Firmen, die eigentlich immer sagen, naja, was soll man bei mir schon holen, eigentlich ein interessantes Ziel, weil ein Unternehmen mit 50 Millionen Umsatz oder so nicht so viele Reserven haben wie ein DAX-Konzern, rein finanzieller Natur und im Zweifel die Produktion wieder anlaufen muss und einen ganz anderen Druck hat als irgendjemand, der vielleicht eine große Cyberversicherung hat, eine große Organisation, mehrere Geschäftsfelder. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand bezahlt, ist nicht abhängig davon, wie viel Geld da zu holen ist. Im Zweifel hilft es einem Angreifer auch, wenn er nur ein paar 10.000 Euro irgendwo erbeutet und wenn er das 100 Mal macht, hat er auch ein nettes Einkommen.
Ne? Ja,
und ja, das ist so der eine Punkt. Und zu dem Aspekt, den du genannt hast mit der Cyberversicherung. Also wir haben auch unsere Kontakte zu den Versicherern und da ist auch interessant, wie die Entwicklung eigentlich gekommen ist. Als wir so 2017 angefangen haben mit der Thiel, haben Cyberversicherungen ganz stark damit geworben, hier schließ eine Versicherung ab und dann bist du geschützt und so weiter. Und die Versicherer, unterstelle ich jetzt mal, hat weniger interessiert, wie gut ist denn der Kunde eigentlich geschützt. Die wollten ihre Versicherungspolice verkaufen. Und wenn dann ein Schaden eingetreten ist, haben die oft auch die Schäden begleichen müssen, haben dann aber relativ schnell gemerkt, Mensch, das wird ganz schön teuer. Und deswegen haben auch die angefangen, den sogenannten Stand der Technik einzufordern und auch Infrastrukturen zu auditieren und Nachweise zu fordern, wie bist du denn geschützt? Und das hat sich verändert und es liegt einfach daran, dass auch für die Versicherer das kein lukratives Geschäftsmodell irgendwann mal war, immer nur Lösegeldforderungen zu begleichen und Umsatzausfälle zu kompensieren. Deswegen sind Versicherer da mittlerweile sehr viel restriktiver unterwegs. Genau, und auch dieser Punkt, ne, Stichwort Südwestfalen-IT, ich kompromittiere einen IT-Dienstleister, um dann wiederum Behörden und andere Organisationen lahmzulegen. Das ist auch ein interessantes Ziel. Ne? Also das eine ist tatsächlich Geld zu verdienen mit einer Ransomware-Attacke und das andere ist, über einen Mittelsmann an Daten zu kommen, um wiederum einen Dritten zu kompromittieren. Das sind so die zwei Hauptdinge, wenn es um Ransomware geht. Und daneben gibt es natürlich nach wie vor die klassische Industriespionage oder in Zeiten von unseren geopolitischen Spannungen tatsächlich auch das Thema Sabotage. Wenn die Bahn nicht fährt, dann ist das erstmal blöd für Deutschland.
Ja. Aber wie sagte Sarah Flux letztens in einer der Folgen beim Wasserwerk, geht es gar nicht so sehr um die Technologie, sondern wenn da angegriffen wird, sind wir alle froh, dass mindestens ein Mensch das Ventil auf- oder abdrehen kann, damit das Wasser nicht mehr fließt.
Absolut.
Und darauf kommt es, glaube ich, dann immer an. Aber das ist dann die Seite der Angriff. Jetzt wollen wir aber nicht so düster sein. Dann ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen und wir sind uns einig, da gibt es immer jemanden, der helfen kann. Und es ist teuer. Ich glaube, so Instant Response kostet, glaube ich, was? 2.000 am Tag pro Mann? Kann das sein?
Also da geht's los, glaube ich. Also vielleicht findet man im Zweifel auch jemanden, der günstiger ist. Aber Incident Response ist schon eine Disziplin, wo ich sagen würde, da geht es ab 2.000 Euro am Tag aufwärts nach oben.
Okay, lass mal 2,5 sein. Wahrscheinlich kommen sie mit 2 Mann Minimum. Ja, und wenn sie denn sofort kommen können und die Zeit haben und dann sitzen sie ja auch, das ist ja auch keine Sache von einem halben Tag, das ist ja meistens eine Sache von Tagen oder Wochen. Ja. Das kann dann auch gut mal 10, 20 Tage dauern. Aber ja, dann ist es halt natürlich auch sehr teuer. Lass uns mal über die andere Seite sprechen. Wie kann man das alles denn vermeiden? Ich gehe nicht davon aus, dass du jetzt sagst, vernünftige Firewall und immer schön die Updates machen, sondern es gibt ja so einen Mindeststandard, wo du sagst, wenn man den aufrecht hält, dann ist man schon, zumindest sind dann nicht Tür und Tor weit offen.
Ja.
Was braucht so ein guter Mittelständler? Sagen wir mal Produktion, Lebensmittel- oder Getränkeproduktion, keine Ahnung, 50 Millionen Euro Umsatz und jeden Tag, in dem die Anlage stillsteht, verlieren diese Leute Geld. Was braucht der an Sicherheitsvorkehrungen in seinem Unternehmen?
Ja. Also ich glaube, was Konsens ist und was seit Jahren absoluter Standard ist, ist ne, die berühmte Firewall, das Antivirensystem etc. Da redet auch keiner mehr davon, auch so ein Patch-Prozess. Damit lockt jetzt wirklich niemand mehr hinter dem Ofen vor, wenngleich auch viele Angriffe, gerade Exchange, also Mail-Server ist immer so ein beliebtes Beispiel. Es gibt eine Statistik vom BSI, wo man nachschauen kann, wie viele Exchange-Instanzen sind wirklich übers Internet erreichbar und nicht auf dem aktuellen Patch-Level. Das hat dann immer irgendwelche Gründe, ne? Aber es ist auch nicht so, dass immer alles gepatcht wird, aber ich würde sagen, die allermeisten haben ihren Patch-Prozess im Griff, deswegen das mal beiseite geschoben. Was in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass große Hersteller von ja, Antivirenlösungen oder irgendwelchen anderen Softwarepaketen ist das Thema irgendwas DR, also XDR. Da gibt es dann, also das steht für Detection und Response. Also ich erkenne irgendwas und verhindere es dann. Das ist das, wie Antivirensysteme seit Jahren gut funktionieren. Und dieses X vorne dran, das kann man jetzt beliebig austauschen. Ne? Man kann, wenn man das auf irgendein System installiert, egal ob Client, Server oder eine Appliance, dann ist das mit einem Endgeräteschutz zu vergleichen, wo dann eben meistens hängen da noch irgendwelche KI-Sachen hinten dran, wo ich wirklich Angriffe auf dem System eindämmen kann. Dann gibt es beispielsweise noch den sogenannten MDR, den Managed Detection Response. Da habe ich dann ein Team hinten dran, die da für mich auch drauf guckt, weil ich das vielleicht selber gar nicht kann. Und der berühmte Schwachstellen-Scanner ist vielleicht noch zu erwähnen. Ich habe einen Tenable, Nessus, einen Greenbone, was auch immer im Unternehmen, was eben kontinuierlich scannt und mir sagt, okay, hier Router 4311 braucht ein Firmware-Update und hier hast du übrigens noch ein Windows XP-System, das solltest du mal austauschen. Was all diese Systeme aus meiner Sicht als Gefahr mitbringen, ist so eine trügerische Sicherheit. Wenn ich das als Geschäftsführer von in dem Beispiel diesem Getränkehändler zum Beispiel mit 50 Millionen Umsatz, jetzt kaufe ich mir so eine Software, die wird schnell relativ teuer, also man ist da mindestens mal bei niedrigen sechsstelligen Beträgen, je nachdem wie groß die Umgebung ist, auch beliebig nach oben offen. Und jetzt zahle ich jedes Jahr diese Lizenzgebühr, habe vielleicht auch 2, 3 IT-Admins oder ne, irgendeine externe Firma, die mich da berät, die das betreibt. Und jetzt gehe ich ja als Geschäftsführer erstmal davon aus, okay, ich habe jetzt dieses System für teuer Geld gekauft, jetzt bin ich sicher. Was aber die allermeisten vergessen, ist, dass all diese Systeme eins gemein haben. Die machen dich darauf aufmerksam, was du mitigieren solltest. Das Umsetzen und das Abstellen von solchen Schwachstellen, das muss aber trotzdem jemand tun. Und auch da kann man natürlich Dinge automatisieren. Am Ende sind es aber die Klassiker, ne? Was ist mit der, keine Ahnung, Lagerlogistik-Software, die vielleicht auf einem veralteten Betriebssystem läuft und der Austausch von dieser Software ein paar 10.000 Euro kostet, die man sich nicht leisten will. Also betreibt man das System weiter und hat dann ein unsupportetes System, das keine Sicherheitsupdates mehr bekommt im Unternehmen. Mein irgendwas DR-System meldet mir das auch, aber keiner kümmert sich drum, weil dieser Invest nicht gegangen wird. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz klare Geschäftsführeraufgabe, wo man aus der Geschäftsführung raus Initiativen starten muss, um diese Altlasten, diese technischen Schulden zu beseitigen.
Und nach wie vor an der Stelle, ja, es ist ein Thema für die Chefetage, definitiv. Hängt ja meistens dann unter CIO, CTO oder sowas. Und in den kleineren Unternehmen hängt die IT ja dann auch noch unter dem CFO. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, dass das halt nicht sinnvoll ist. Aber am Ende des Tages habe ich auch die Beobachtung gemacht, dass wenn die IT unter einem CEO oder CFO hängt, dass einfach gar nicht die, fängt schon an mit der gemeinsamen Sprache, die es nicht gibt. Also es mag hier und da Bewusstsein geben, aber prinzipiell gibt es ja die Sprache gar nicht. Und dann wird aus der Seite der Perspektive, aus der Perspektive des CFOs ja meistens in Zahlen gerechnet oder statt in Sinnhaftigkeit. Was aber auch die IT-Leute dann, auch die Security-Leute nicht schaffen, dann auch vernünftig zu erklären. Also warum ist dieses Invest sinnvoll? Warum müssen wir es machen? Mir fehlt am Ende dann die Fähigkeit, die Story zu erklären. Ne? Das, wo ich dann sage, ja, erklär es doch mal so, dass er auch versteht, wenn wir die 100.000 nicht investieren, verlieren wir wahrscheinlich 5 Millionen. Oder er soll sich halt einfach Gedanken machen, wie man daraus ein Invest machen kann über die Zeit und unser System sinnvoller machen kann. Es ist ja kein Endzustand. Das ist ja auch wie Arbeitskultur. Du hast ja, Security ist kein Endzustand. Ist es aber so, dass man irgendwann mal ruhig schlafen kann und sagen kann, ich habe jetzt einen guten Grad an Sicherheit und was ist danach die Herausforderung, um diesen Grad auch aufrecht zu erhalten?
Also ich halte überhaupt nichts davon, einmalige Security-Initiativen zu starten, dann zu sagen, juhu, jetzt sind wir sicher und dann nichts mehr zu tun. Das wird nicht funktionieren, weil binnen kurzer Zeit die Systeme leben ja, hast du wieder den Ursprungszustand. Was ich einen total wichtigen Aspekt finde und wo wir uns mit Thiel auch ja primär auch unseren Projekten beschäftigen, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, oft wird nicht die gemeinsame Sprache gesprochen. Das heißt, der ITler sagt, hey, da, um bei dem Beispiel zu bleiben, was so schön ist, da ist ein veraltetes System, das müssen wir austauschen. Und die Fachabteilung oder der CFO oder wer auch immer sagt, ja, das kostet aber x 100.000 Euro, das können wir nicht machen. So, und dann geht der ITler frustriert zurück und sagt, ich habe dem das ja x-mal gesagt, aber ich kriege kein Geld. Und das ist ja so eine 100%-Lösung. Dazwischen gibt es aber auch noch ganz viele Lösungen. Ne? Ich könnte das System isolieren, ich könnte bestimmte Schutzmechanismen drauflegen, ich könnte mir geschäftskritische Prozesse anschauen, etc. Es gibt ganz viele Dinge zwischen diesen beiden Extremen, ich investiere gar nicht oder ich investiere voll, trotzdem die Sicherheit zu erhöhen. Und das ist zum Beispiel eine Rolle, die wir mal ganz gerne einnehmen, da wirklich zu vermitteln zwischen Business und Technik. Und der zweite Punkt ist, das war auch ein Grund, warum wir uns damals dann auch mit der Thiel selbstständig gemacht haben, wir wollen auch umsetzen. Ich habe kein Interesse daran, auf einem Stück Papier zusammenzufassen, was man alles tun könnte. Unsere Arbeit ist erledigt, wenn es in der Produktionsumgebung umgesetzt ist und die Schwachstelle auch wirklich weg ist. Weil nur dann hat der Kunde eine wirkliche Sicherheit gewonnen. Na, also wenn du dir aber überlegst, Penetration-Tests werden dir vermutlich was sagen. Ne? Also externe Firmen kommen rein, machen Schwachstellenanalysen und jeder oder zumindest die allermeisten haben das indoktriniert, eingeimpft, dass sie das ein-, zweimal im Jahr machen. Und dann kriegen sie einen mehr oder weniger hübsch aufbereiteten Bericht, der ist dann mehrere Seiten lang. Was aber ganz, ganz selten passiert ist, dass die Dinge angegangen werden, die da angemäkelt werden, sondern es wird einfach gewartet, der Bericht landet in der Schublade und es wird gewartet, bis der nächste Pentest ausgeführt wird. Und so wird eigentlich nie die Umgebung verbessert, sondern man hat permanent immer so eine Ist-Aufnahme, was müsste man alles tun, aber man geht die Dinge nicht an, weil sie dann wieder sehr viel Geld kosten. Und deswegen sagen wir eigentlich, lieber kleinere Schritte und auch gerne risikobasiert entscheiden, ich muss nicht überall einen Fort Knox bauen, sondern vielleicht gibt es auch einen gesunden Mittelweg, der dann nicht so viel Geld kostet. Aber vor allen Dingen diese Kontinuität aufzubauen, regelmäßig an seiner IT-Sicherheit zu arbeiten, neue Schwachstellen zu identifizieren und vor allen Dingen aber auch dafür zu sorgen, dass Dinge, die ich schon gefixt habe, auch gefixt bleiben. Das ist essentiell meiner Meinung nach. Und da sind wir bei dem Stichwort kontinuierliche Verbesserung, das ja wirklich unterschätzt wird.
Inwiefern spielt da die Systemhärtung rein? Diesen Begriff, du kannst auch ein System überhärten, also zu sicher machen, aber dann verlangsamst du dich ja auch. Ist es besser, statt zwei Pentests zu vordefinierten Zeiträumen zu machen, ein regelmäßiges Assessment zu machen zu Systemhärtung?
Genau, also was ist Systemhärtung überhaupt? Manchmal wird es auch Secure Configuration genannt und da gibt es auch wieder auf der einen Seite Unternehmen, die vielleicht reguliert sind, ne? Und da ist es vollkommen egal, ob das die BaFin ist, ob das TISAX im Automotive-Bereich ist, ob das eine normale ISO 27001 ist oder ob ich kritische Infrastruktur bin, NIS2, DORA, wie sie alle heißen. Alle fordern sichere Konfiguration, Systemhärtung. Und bei dem Thema geht es eben darum, Systeme, Anwendungen so zu konfigurieren, dass sie sicher sind, dass zum Beispiel keine alten Protokolle verwendet werden, dass Dienste, die nicht genutzt werden, ausgeschaltet sind, etc. pp. Und das verringert ganz effektiv Angriffsfläche und führt dazu, dass ein Pentester zum Beispiel diese Schwachstelle gar nicht mehr ausnutzen kann. Und wir vergleichen das immer mit so einem Beispiel mit dem Auto. Wenn der TÜV quasi der Pentester ist und ich mit meinem Auto zum TÜV fahre, dann gehe ich doch auch vorher in die Werkstatt und beseitige die gröbsten Mängel und fahre nicht zum TÜV, wenn ich weiß, mein Öl tropft, weil dann werde ich eh keinen TÜV kriegen. Und die meisten wissen, welche Altlasten sie haben und die meisten haben irgendwann schon mal einen Pentest gemacht, aber wie gesagt, die Schäden nicht beseitigt. Und deswegen sagen wir, Angriffsfläche verkleinern, Systeme härten, andere Schwachstellen abschalten und dann mit einem Pentest zielgerichtet die weiteren Lücken aufdecken, die es sicherlich gibt. Aber auch ein Pentester ist, der verdient natürlich auch sein Geld, aber der ist ja fast gelangweilt, der technische Mensch, der das macht. Wenn der immer die low-hanging fruits findet, der findet es ja auch gut, wenn der mal in eine gehärtete Umgebung kommt und sich auch mal die Zähne an dem System ausbeißen kann.
Ja, so. Das denke ich auch. Ich kenne viele Pentester und die Arbeit macht irre viel Spaß und das sind ja auch physische Pentests, also wo man wirklich durch die Vordertür verkleidet durchgeht und so weiter und dann irgendwie in den Serverraum rein möchte. Dann hast du natürlich alles getestet auf seiner Seite. Die wollen natürlich auch eine Herausforderung, ne? Und am Ende des Tages wollen sie auch ein bisschen abarbeiten. Und wenn ich an die Wirtschaftlichkeit denke, klar, wenn sie in einem sehr guten Umfeld trotzdem eine Lücke finden, dann verdienen sie auch ein bisschen mehr Geld, wenn der Kunde sagt, oh verdammt, da haben wir aber noch nicht aufgepasst. Aber ich finde den Begriff der Systemhärtung sehr charmant und je mehr ich mich damit beschäftige, stelle ich immer weiter fest, dass das eigentlich das bessere Doing ist oder das notwendigere Doing ist, um darauf dann mal einen Pentest laufen zu lassen, das dann auch gerne in größeren Abständen oder vielleicht nur einmal im Jahr und dann am besten auch unangekündigt, damit dann auch wirklich das alles unter Realbedingungen ist. Stelle ich mir sehr aufwendig vor, aber korrigiere mich da. Passiert das, dass ein Unternehmen sagt, ja, kommen Sie mal vorbei und härten Sie mal das System oder wie läuft so etwas ab?
Also auch da sind wir, glaube ich, momentan in so einer Marktphase, wo gerade was Spannendes passiert, weil noch vor 2-3 Jahren haben wir ganz, ganz viel Awareness-Maßnahmen machen müssen, überhaupt mal zu etablieren, was ist denn Systemhärtung überhaupt? Wie gesagt, dadurch, dass es auch in der Regulatorik als Schutzmaßnahme immer wichtiger wird, ne, ich hatte vorhin schon vom Stand der Technik gesprochen, da gibt es die Teletrust-Handreichung, die definiert oder einen Vorschlag unterbreitet, was ist ein Stand der Technik? Da ist Systemhärtung mittlerweile eigentlich in der höchsten Stufe und wird immer wichtiger. So. Und Die Frage ist ja immer, wer definiert denn, was optimale Einstellungen sind? Da kann ich jedem das Center for Internet Security, CIS, empfehlen oder unser deutsches BSI, die da gute Vorgaben machen, was sollte man testen oder was sollte man abschalten. Auch da bin ich ein Fan davon, sich einen Standard zu halten und dann meinetwegen x Ausnahmen zu definieren, damit die Applikationen alle noch funktionieren, die ich im Einsatz habe. Und nicht umgekehrt, wie es heute ist, die fünf Dinge, die bei heise.de oder golem.de stehen, abzuschalten und den Rest offen zu lassen. Man sollte diesen Standard, wie gesagt, CIS, umfasst zum Beispiel bei einem Windows 11 Gerät zwischen 500 und 600 Einstellungen, die man da setzen kann. Das möchte ich mir als Unternehmen gar nicht jedes einzelne im Detail anschauen, sondern genau deswegen gibt es Organisationen wie ein TÜV, wie ein BSI, wie ein CIS, die eben Einstellungen definieren, die wir umsetzen können. Und das hinterfrage ich nicht, sondern ich gehe davon aus, dass das erstmal ein guter Standard ist, den ich umsetzen kann, weil er wirklich industrieerprobt ist. Und wenn ich das definiert habe, nach was möchte ich eigentlich härten, dann ist die große Preisfrage, okay, wie bringe ich das jetzt ins Feld? Und auch da haben wir wieder das Problem der Altlasten und technischen Schulden, weil wenn ich nicht weiß, was meine Applikation eigentlich tut, die ich betreibe, die vielleicht geschäftskritisch ist, wenn ich nicht weiß, welche Protokolle benötigt diese Applikation, welchem Betriebssystem läuft diese Applikation etc., dann muss ich das in Erfahrung bringen. Und dann stelle ich vielleicht fest, dass keine Dokumentation vorhanden ist etc. pp. Und deswegen ist so ein Prozess auf den ersten Blick sehr mühsam und genau deswegen wird er meiner Meinung nach auch nicht angegangen. Was wir entwickelt haben ist, wir haben drei Methoden, wie wir ausrollen. Das erste ist, wir gehen nach Schutzbedarf vor und sagen, die wichtigen Systeme, die 10, 15 Systeme, die jeder hat, Identity-Systeme, irgendwelche Systeme, die mit der Cloud synchronisieren etc., irgendwelche anderen Authentication-Systeme, die härten wir von Anfang an nach einem sehr sicheren Standard, wir nennen das Secure Hardening, also ein sicherer Härtungssatz, wo ich dann die besagten 500, 600 Einstellungen habe. Alle anderen Systeme, da versuche ich, eine gute Basis zu schaffen und man kann das zum Beispiel messen, wir haben da ein kostenloses Tool auch, das nennt sich AuditTab, mit dem kann man das ausführen. Da erreiche ich mit einem sogenannten, wir haben das mal Rapid Hardening, also einem schnellen Härtungsansatz, erreiche ich da ungefähr 50% Compliance. Das ist schon mal wesentlich besser, wie so die 20-25%, die man ab Werk quasi hat auf so einem Windows-System und übrigens auch auf einem Linux-System. Und dieses Rapid Hardening, da haben wir quasi über die Jahre ein Framework entwickelt, wo wir sagen können, das wird sehr wenig Probleme machen, im Idealfall gar keine. Natürlich muss man den Rollout dann trotzdem noch testen, aber da schaffe ich es wirklich, mehrere hundert, mehrere tausend Systeme in wenigen Tagen oder Wochen zu härten. Während ich bei so einem Secure Hardening Ansatz davon ausgehen muss, ja, so ungefähr ein Personentag pro Serversystem braucht man da schon. Manche sind ein bisschen schneller, manche sind ein bisschen aufwendiger, aber im Mittel ist es ungefähr ein Personentag. Und wenn man jetzt 300-400 Systeme hat, werden die wenigsten jetzt ein 400-Tage-Projekt beauftragen. Das ist einfach zu teuer. Und deswegen haben wir gesagt, gibt es einen dritten Weg, nämlich das sogenannte Lifecycle-Hardening. Wer jetzt zum Beispiel gerade dabei ist, im großen Stil Server 2025 einzuführen oder ein Windows 11 Rollout unterwegs hat, der muss ja sowieso alle Applikationen jetzt gerade testen, ob die auf den neuen Betriebssystemen funktionieren. Und genau das könnte man mit einer Systemhärtung verbinden. Und dann ist es meistens mit eh schon vorhandenen Aufwänden zu kombinieren und dann auch weniger schlimm. Was man in allen drei Varianten nicht unterschätzen dürfte, es muss die Regel sein, alles, was ab morgen neu rausgeht, muss von Anfang an vernünftig gehärtet sein, weil ansonsten schiebt man permanent so ein Backlog vor sich her. Wenn ich jedes System, das ich neu aufbaue, gleich vernünftig härte nach unserem Standard oder nach dem definierten Standard, dann wird die Altlast irgendwann weniger werden. So, und das sind drei Modelle, Methoden, die, wenn man die vernünftig kombiniert, das Thema wirklich handelbar machen und man muss da keine wirkliche Angst mehr davor haben.
Kann ich nachvollziehen, habe auch ich verstanden. Jetzt kommen wir zu einem meiner Themen. Ich mag ja Community und ich gebe zu, Community ist nicht immer einfach, aber es zahlt sich immer aus. Das ist das neue Businessmodell der Zukunft für all die, die es nicht verstanden haben. Also nicht sofort verkaufen, sondern Menschen zusammenbringen, die gleiche Denkweisen, gleiche Ideen und gleiche Probleme haben und denen dann helfen. Und ihr habt so etwas tatsächlich. Ihr habt eine Community aufgebaut, beziehungsweise ihr baut sie noch weiterhin aus. Und zwar die Expertise-Community. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das eine Community, wo ich für einen kleinen Unkostenbeitrag quasi so eine Art Sprechstundenhilfe in Anspruch nehmen kann. Also ich bin kein vollwertiger Kunde im Sinne, dass ihr bei mir permanent arbeitet, sondern ich habe Zugang zu euren Köpfen und komme dann in einen Call oder kann mir einen Termin buchen. Und dann spreche ich mit meinem Mitgliedsbeitrag sozusagen, habe ich dann die Möglichkeit, mit euren Experten zu den von euch vorgestellten Themen mich auszutauschen, weil das Thema bei mir gerade aktuell ist. Oder andersherum, ich komme auf euch zu und sage, hey, wir haben gerade hier ein Thema und wir sind überlastet oder unterpersonalisiert oder wir machen uns Gedanken gerade um das Thema und dann tauschen wir uns mit euch aus. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Ja, genau. Und wir entwickeln es auch stetig weiter. Aber die Idee ist genauso, wie du sagst, ne, punktuell zu begleiten und zu unterstützen, wirklich Wissen aufzubauen, sodass die Kunden das im Endeffekt selber machen können und selber Security-Wissen aufbauen. Und es hört sich jetzt für den IT-Dienstleister erstmal paradox an, dass ich will, dass die Kunden ohne mich klarkommen. Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass in dem Moment, wo das Security-Wissen beim Kunden selber vor Ort ist, habe ich als Ziel eigentlich einen Wettbewerbsvorteil, weil der Kunde selber entscheiden kann, welche Security-Maßnahmen macht denn wirklich Sinn und mit welchem Dienstleister sollte ich zusammenarbeiten. Wir sind eine kleine Beratungsunternehmung und können mit den ganz großen Playern sicherlich nicht mithalten. Wir sind aber, was das Fachwissen angeht, sehr tief in unserer Materie drin und wissen wirklich über jahrelange Erfahrung, was wir da tun und geben dieses Wissen auch gerne weiter, weil wir eben glauben, der Markt ist letztendlich groß genug und am Ende profitiert so eine Community oder hat eine Community für alle verschiedene Vorteile und auch insbesondere dieser Austausch unter den Community-Teilnehmern, wo ich vielleicht in derselben Branche mal wissen will, wie macht denn das ein anderes produzierendes Gewerbe, ne, der andere Getränkehändler, die andere Landesbehörde, der andere Automobilzulieferer. Auch die bringen wir bewusst zusammen, um da eben einen Austausch hinzukriegen. Und gleichzeitig bauen wir damit aber auch Wissen eben in der Unternehmung auf. Und wie immer bei so Ideen ist das über die Jahre entstanden. Und der Ausgangspunkt war eigentlich, dass wir mehrere Kunden eben hatten, die gesagt haben, hey, wir haben hier eine Ransomware-Attacke. Manchmal haben die auch schon mit irgendeinem anderen Dienstleister angefangen, eine neue Umgebung aufzubauen und haben dann irgendwie gemerkt, das kostet alles viel Geld und hält man nicht durch und so weiter. Und dann sind die zu uns gekommen. Und dann haben wir die über 1, 2, 3 Jahre dann auch begleitet. Ganz klassisches Projektgeschäft mit einer flapsig formuliert Busladung an Thiel-Kollegen sind wir da hingefahren, haben 2, 3 Jahre dort gearbeitet. Und dann war das Projekt irgendwann zu Ende, weil das natürlich auch enorme Summen sind, um die es da geht. Und irgendwann mal die Themen abgearbeitet und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Unternehmen werden nicht jedes Jahr mittlere 5-6-stellige Beträge ausgeben, nur um ein paar Thiel-Consultants da zu haben. Es war aber trotzdem der Wunsch da, dass wir irgendwie nicht komplett weg sind. Und so ist dann diese Expertise-Community entstanden, wo wir sagen, man hat einen festen Ansprechpartner, den kann man jederzeit anrufen, aber an definierten Fixpunkten, meistens 1 bis 2 Mal im Monat mindestens, redet man miteinander, unser fixer Ansprechpartner mit jemandem auf Kundenseite und klärt die Bedarfe. Das kann dann sein, hey, Microsoft hat auch diese neue Lücke rausgegeben, können wir da mal eine Stunde Call zu machen? Ja, das können wir im Rahmen dieser Expertise-Community. Oder ich hatte einen Pentest, da ist folgende Schwachstelle aufgetreten. Wir müssen das und das Konzept umsetzen, könnte uns da helfen? Ja, können wir. Bei der Expertise-Community liegt der Fokus immer auf der Begleitung und wir
machen dann in verschiedenen Terminen eben Know-how vor beim Kunden. Dann gibt es meistens, ja, Hausaufgaben hört sich so böse an, aber letztendlich Tätigkeiten, die der Kunde umsetzt. Und wir sind da entweder begleitend dabei oder machen dann zu späteren Zeitpunkt nochmal ein Review. Sprich, wir sind da, wenn wir gebraucht werden. Der Fokus liegt aber darauf, dass der Kunde das selber machen kann. Und das ist natürlich kostenschonender, als wenn ich das komplett bei uns beauftrage. Und so ist das entstanden. Und der zweite Punkt, der damit reinspielt, ist, der Klassiker, Kunde macht einen Pentest oder kauft unser eigenes Security Assessment und da kommt dann raus, okay, folgende Maßnahmen solltest du umsetzen. Bei ganz vielen Pentesting-Anbietern ist es so, dass die nicht selber umsetzen. Das heißt, die haben dann Partnerschaften mit uns und verweisen dann auf uns. Oder wenn wir eben selber ein Assessment durchführen, dann haben wir genauso einen Maßnahmenkatalog. Und der muss angegangen werden. Und da gibt es eben drei Zusammenarbeitsmodelle. Das eine ist das eben erwähnte, wir machen ein großes Projekt über einen längeren Zeitraum, wo wir natürlich dann auch mit N Ressourcen zum Kunden gehen und die Themen abarbeiten, die notwendig sind. Da ist natürlich der Vorteil, es geht schneller, weil das Wissen schon da ist, weil wir Standards haben, ist aber auch aus Kostensicht teuer. Und der zweite Weg wäre, punktuelle Festpreisangebote bei uns einzukaufen. Also wenn ich ein abgeschlossenes Thema habe, zum Beispiel eine dedizierte Arbeitsstation für Administratoren, kann man bei uns zum Festpreis einkaufen, muss ich mich nicht selber drum kümmern. Gibt es einen Standard, den wir schon n-mal oder x-mal ausgebracht haben, den können wir einfach wieder so umsetzen. Das sind dann abgeschlossene Themen, die geliefert werden. Oder das Thema Systemhärtung, das du eben angesprochen hast. Auch das ist so ein typisches Festpreisthema. Ja, die dritte Variante ist dann eben die Expertise-Community.
Ja, also die letztere finde ich besonders gut, wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin. Ich habe noch nicht die Ressourcen, ich habe vielleicht noch nicht die Manpower. Ich meine, Fixed-Price-Produkte sind immer eine ganz gute Sache, weil ich dann weiß, was ich habe. Beratungsprojekte finde ich persönlich spannender, weil die Zahlen einfach besser sind. Man verdient länger damit Geld, was aber nicht heißt, dass die Fixpreisprodukte schlecht sind. Also so ein Assessment haben wir auch, finde ich auch sehr spannend als Einstieg, um dem Kunden zu sagen, das ist die Situation in deinem Unternehmen. Aber es ist ja die Entscheidung vom Kunden, ob er daran arbeitet und mit wem. Idealerweise sofort mit uns oder mit euch in dem Falle. Aber dann hast du schon mal bewiesen, dass du was kannst und der Kunde hat die Entscheidungshoheit. Ich finde Community sehr, sehr gut. Ich sehe es natürlich bei LinkedIn, was ich da seit Jahren mache, ist nichts anderes. Wissen teilen und einladen und dann passiert es wirklich. Also ich habe eine sehr, sehr große Stammfollowerschaft, die regelmäßig auf mich zukommt. Und sagt, hey, kannst du dir das mal angucken? Kannst du dir das mal angucken? Natürlich kann man jetzt auch das nicht so vergleichen, weil wir nicht alles monetarisieren können und auch wollen. Aber prinzipiell haben die Leute nicht immer ein dauerhaftes Problem, sondern wollen auch die Sicherheit, wie bei einem Arzt, wie bei einem Anwalt. Ich kann jemanden konsultieren, wenn ich will, zu einem bestimmten Thema. Und dann bin ich weg. Communities leben natürlich von dauerhafter Nutzung. Finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde, dass so etwas in der IT-Welt, das gibt es natürlich mit diesen Stammtischen, ja, Leipzig ist da ja auch immer ganz groß oder ja. Dresden, also diese Hotspots. Aber prinzipiell finde ich das sehr, sehr gut für die Unternehmen, über die wir eingangs gesprochen hatten, die gesagt haben, ich bin ja gar nicht so interessant und warum soll man denn bei uns hacken und was sollen denn böse Leute bei uns finden? Für die ist das, glaube ich, ganz gut, um auch in die Awareness reinzukommen, um mehr zu lernen, aber nicht diesen Druck zu machen, sondern zu gucken, regelmäßig sind wir gerade up to date, was gibt es gerade an Trends, an Neuigkeiten in der Technologie, wie machen es denn unsere Wettbewerber? Einfach mal auch das Sparring zu suchen und zu sagen, das und das habe ich jetzt schon unternommen und ich will mir mal ganz kurz von einem Experten bestätigen lassen, ob das ausreicht oder nicht. Und ihr schlagt ja auch immer ganz viele Themen vor, die ihr ja aus der Community erfahrt, ne? Wo ihr sagt, hey, letzten Monat haben, keine Ahnung, 70 Mittelständler aus dem Lebensmittelbereich das und das Problem oder die Herausforderung gehabt. Das ist die Lösung, ne, für all die es interessiert. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, das ist auch das Ding der Zukunft, um nicht nur Geld zu machen, sondern auch wirklich seine Expertise und seine Fähigkeiten am Markt zu etablieren. Ihr seid jetzt natürlich kein großes Haus mit Hunderten von Beratern. Mich würde interessieren, wer macht das? Also ist das eine Person immer, die sich drum kümmert, oder kann ich theoretisch diesen Monat über das eine Thema sprechen und dann mit dir und nächsten Monat hat jemand anderer Community-Dienst? Oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, also das Modell sieht tatsächlich vor, dass jeder Kunde einen festen Ansprechpartner über die gesamte Laufzeit hat. Mhm. Das hat den Vorteil, dass der Mensch, der sich dann mit dem Kunden auseinandersetzt, natürlich auch eine gewisse Historie hat. Ne, der weiß dann, im Januar 24 haben wir das und das Thema bei dem Kunden schon mal gemacht. Jetzt gab es vielleicht intern auch einen Wechsel bei dem Kunden und vielleicht muss man da im Jahr 2025 dann ein Follow-up drauf machen. Also man baut eine Historie auf und das ist aus meiner Sicht ein zentraler Mehrwert, dass man auch weiß, was ist dem Kunden wichtig, wie muss man vielleicht auf den Menschen eingehen, ne? Auch jeder zu seiner eigenen Arbeitsweisen etc. und was es vor allen Dingen auch in der Branche oder bei dem Kunden ganz speziell für Gegebenheiten gibt. Ne? Das ist auch eine sehr wichtige Information. Der große Vorteil in dieser Community ist aber, dass auch von unserer Seite das nicht nur eine Person ist, sondern auch von unserer Seite eine Community ist, weil auch wir natürlich Mitarbeitende haben, die verschiedene Stärken und Schwächen haben. Nicht jeder ist absoluter Experte im Bereich Systemhärtung. Wir haben zum Beispiel Leute, die sich eher damit beschäftigen, wie kriegt man denn eine Arbeitsorganisation vereinfacht, wie kriegt man Dinge automatisiert. Die machen jetzt nicht tagtäglich irgendwelche Systemhärtungsprojekte oder im Bereich PKI, Active Directory etc. Da haben wir eben verschiedene Experten. Und dieser feste Ansprechpartner, der ist durchaus auch inhaltlich tätig, aber auch koordinativ. Das heißt, dem seine Aufgabe ist es, die richtigen Menschen zusammenzubringen, sowohl auf Kundenseite, weil auch da ist es ja selten eine Ansprechperson, sondern mehrere, und auf unserer Seite dann der richtige Experte. Und das geht dann von bis. Das kann auch sein, dass ich selber mal einen Tag Workshop da mache, weil ich zum Beispiel zum Thema Systemhärtung ein Seminar gebe oder zum Bereich Tiering ein Seminar gebe und im nächsten Monat kann dann vielleicht ein anderer Kollege kommen, um irgendeine tieftechnische Automatisierung umzusetzen. Ich wollte aber nochmal einen anderen Punkt machen und zwar aus meiner Sicht ist diese Community-Geschichte wirklich Mittel und Zweck, um diese Kontinuität zu erreichen, weil da dürfen wir uns nichts vormachen. Die meisten IT-Teams, die ich kenne, sind alle überlastet. Die haben alle ganz viel zu tun, nie Zeit, manchmal auch fehlendes Wissen. Meistens ist aber die Zeit, die fehlt. Und wenn dann punktuell Attention auf so einem Thema ist, weil ich einen Incident hatte, den ich beseitigen musste, weil der Pentest-Bericht gerade aktuell ist oder weil der Geschäftsführer zufälligerweise den BSI-Lagebericht gelesen hat, dann ist kurzzeitig Attention auf dem Thema wie so ein Strohfeuer. Man arbeitet kurz, nimmt sich viel vor und drei Wochen später hat einen das Tagesgeschäft eingeholt und es ist nichts passiert.
Ja.
Das sehe ich ganz, ganz oft. Und mit dieser kontinuierlichen Begleitung, jeden Monat mindestens zweimal mit jemand von uns zu sprechen und dann im Zweifel auch sich die Frage gefallen lassen zu müssen, hey, ist euch das Thema eigentlich wichtig oder warum kommen wir da nicht voran? Da sind wir vielleicht im ersten Blick der Buhmann, auf der anderen Seite ist es aber total wichtig, auch von extern mal jemanden zu haben, der sagt, hey Leute, ist das gerade das Richtige, an dem ihr arbeitet? Sind es gerade die richtigen Prioritäten? Und wenn wir dann die Prioritäten gemeinsam definiert haben, dann eben auch punktuell Unterstützung zu erlangen und eine externe Einschätzung, ein externes Fachwissen mit reinzubringen, das sind aus meiner Sicht die Riesenmehrwerte von so einer Community-Arbeit.
Ja, bin ich bei dir. Finde ich sehr, sehr stark. Kann ich auch nur jeden zu einladen, der sich damit mit dem Thema beschäftigen möchte und vielleicht die Befürchtung hat, dass es ja dann sehr große Züge nehmen wird. Also da wirklich total uneigennützig und vollumfänglich dahinter stehend, tretet in eine Community ein, ne, setzt euch mit Fabian in Kontakt, guckt euch das mal an. Ich bin mir sicher, man kann da mal reinschnuppern und geht da jetzt keine großen Verpflichtungen ein, aber es ist ganz gut, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, um Experten an seiner Seite zu haben, die man vielleicht in dieser Form gar nicht erreicht, und aber auch ein gutes Sparring zu haben und nicht in seinem eigenen Sud zu verfallen und zu sagen, ja, wir haben das intern geprüft und das ist gut. Also der Blick von außen ist es immer. Ich habe ja immer so zwei Lieblingssprüche. Das eine ist, es muss nicht uns gefallen, sondern es muss vernünftig, der Markt entscheidet, ob wir die richtigen Sachen machen. Und auch aus Prinzip einfach mal eine andere Meinung zu sehen von jemandem, der den ganzen Tag auch nichts anderes macht als du. Ne? Du machst ja dein Unternehmen, du produzierst, du hast Mitarbeiter, verwaltest, musst dich um Cashflow kümmern. Aber IT-Leute oder IT-Security-Spezialisten machen halt genau das den ganzen Tag. Machen nur IT-Security. Und die sind halt einfach besser und deshalb reinschuppern. Mein Lieber, ich danke dir. Für jeden, der hier gerade zugehört hat, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Setzt euch mit Fabian in Kontakt, reagiert sehr schnell bei LinkedIn, macht auch gerade sehr, sehr viel und zu ganz, ganz vielen Facetten und unterschiedlichen Themen in diesem Themenspektrum. Ich finde eure Arbeit gut. Wir sehen uns ja eh demnächst und sind im Austausch. Von daher großes Kompliment, dass du hier das Wissen teils für das andere auch Geld bezahlen. Für jeden anderen kann ich nur sagen, lasst uns gerne mal einen netten Kommentar da. Die Followerschaft wächst. Wir sind noch nicht an den 30.000 Abonnenten, aber wir arbeiten daran. Aber viel fehlt jetzt auch nicht mehr. Fabian, die Tradition gebietet ist, wir machen das immer so. Ich sage an der Stelle tschüss, danke, dass du da warst. Und du darfst jetzt noch mal einen letzten Appell, eine letzte Aussage, irgendwas raushauen und dann machen wir hier zu.
Also erstmal mal vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Also hat mir großen Spaß gemacht. Gerne wieder. Wir können ja in einem Jahr oder so mal drüber reden, wie sich die ganze Community entwickelt.
Ja, unbedingt. Unbedingt.
Und um das Beispiel nochmal aufzugreifen von vorhin mit dem Auto und dem TÜV, Einsatz, den ich immer gerne sage, ist schützen statt reagieren. Also fangt einfach an, eure Altlasten und technischen Schulden anzugehen. Wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch gerne. Im Zweifel telefonieren wir einfach mal und dann wird es auch in der Umgebung besser werden. In diesem Sinne, alles Gute.
Wir machen es. Ciao, ciao.